Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Und heute sprechen wir nochmal über eine Aufstiegself. Wir hatten ja zuletzt den RB Leipzig besprochen und diesmal geht es um Ajax Amsterdam, die Saison 2018-2019. Das war so die Saison mit den jungen Wilden. Wenn wir mal auf die Spieler da schauen, da haben wir einen De Jong, Frankie De Jong, Van de Beek, einen Dolberg, Hakim Ziyech, Dusan Tadic, Tagliafico, Onana und so weiter, waren alle in Topform, Form ihres Lebens. Und das war ein bisschen so der Grund, warum man später einen De Ligt für 85 Millionen Euro zu Juventus Turin verkaufen konnte. Und da werden wir jetzt ein bisschen das Team analysieren, schauen, wie die so agiert haben. Und ich freue mich heute wieder, nach einer kurzen Pause, Bjarne dabei zu haben.
Ja, moin auch von mir. Ich freue mich natürlich auch. Das Nähkästchen des Fußballs Kappe ist an aus unserem Shop. Und dann kann es auf jeden Fall losgehen mit diesem, ja, damals sehr famosen Auftritt der Amsterdamer in der Champions League-Saison 18-19, wo sie erst im Halbfinale an Tottenham gescheitert sind, durch einen 1-0-Sieg im Hinspiel und dann 3-2-Heim-Niederlage im Rückspiel, wo sie das Gegentor in der Nachspielzeit bekommen haben, was dann durch die Auswärtstorregel haben sie das Spiel dann regulär verloren, was total ärgerlich war natürlich, aber kann man nichts machen, so sind die Regeln und sonst hätten wir sie auch im Finale gesehen, damals gegen Real Madrid war es, glaube ich, noch und ja, so war es nur bis Halbfinale, aber es hat alle beeindruckt, was diese Elf geleistet hat von Erik ten Hag, der immer noch Trainer ist bei den Amsterdamern und da seit Jahren wirklich gute Arbeit leistet. Und dann würde ich einfach mal anfangen mit der ersten Analyse von einem Spieler und da würde ich sagen, fangen wir im Tor an mit Onana, der Nationalkeeper von Kamerun, war ein Jahr wegen Doping gesperrt bis vor kurzem noch, ist jetzt aber wieder dabei bei Amsterdam und war wirklich auch bei Dortmund gehandelt, bei Barcelona gehandelt. Also bevor er diese Dopingsperre bekommen hat, auf jeden Fall einer der besten jungen Keeper in Europa. Und deswegen, da Dortmund auf der Suche nach einem guten Keeper war, waren sie interessiert. Dann kam das mit der Dopingsperre raus und dann war ich, also mit dem, dass er gedopt hat, raus. Und dann war ich erstmal froh, dass er nicht zu Dortmund gegangen ist, weil ein Jahr Pause auf einen gerade neu verpflichteten Torwart wäre natürlich doof gewesen. Aber damals auch super Bestandteil der Saison. Und nach dieser Saison, muss man sagen, sind halt fast alle dieser jungen Spieler, wie zum Beispiel Onana, weggewechselt zu größeren Vereinen ins Ausland, weil man muss halt sagen, die Eredivisie ist nicht die Liga, wo die ganzen Top-Spieler spielen wollen. Und deswegen, ja, das ist halt das Problem von Ajax Amsterdam. Sie haben häufig junge Spieler und müssen sie dann in andere Ligen abgeben, zu zum Beispiel Dortmund, wo Malen gerade hingewechselt ist, wo er Malen von Eindhoven kam. Aber Eindhoven ist so das zweitbeste Team in den Niederlanden oder halt auch in die Serie A oder sonst wo. Da kommen wir noch hin. Aber du kennst Onana ja, glaube ich, noch ein bisschen besser als ich.
Ja, auf jeden Fall. Onana, natürlich war das also etwas sehr schade. Er hat auch immer ein bisschen seine Unschuld bestritten in dem Fall. Ich weiß nicht, was für Substanzen damals waren bei der Sperre. Aber natürlich ist immer so die klassische, will ich sagen, Ausrede, aber das sagen viele Profisportler. Das war Mittel von meiner Freundin, das habe ich aus Versehen genommen oder so ähnlich. Das sagen halt die meisten und das war auch bei Onana so, dass er da irgendwas von seiner Freundin genommen hat. Und ja, deswegen halt erstmal aussortiert war bei Ajax natürlich. Jetzt hat er diese Saison schon ein bisschen was gespielt. Afrika Cup war Nummer 1 bei Kamerun, hat alle Spiele durchgespielt. In der Eredivisie hatte er keinen Einsatz, das war einmal Champions League und einmal niederländischen Pokal. Das ist natürlich auch schon mal ein bisschen was, um wieder reinzukommen. Aktuell ist er bei Inter hoch im Kurs gewesen, da ist aber auch erst wieder geplatzt aufgrund von verschiedenen Geschichten. Ja, und Onana, er gehörte mal zu den besten Torhütern der Welt, das kann man, glaube ich, so sagen. Er war ein Riesentalent, du hast eben schon angesprochen, Dortmund war so eine Station, wo er vielleicht hingewechselt sein könnte. Marktwert lag damals auch schon bei 45 Millionen Euro. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer für so einen jungen Keeper. Er war ja ein bisschen so die Stütze hinten. Bei Ajax Amsterdam war auch einer, der so wirklich modernes Torwartspiel gut spielen konnte. Und ja, deswegen einfach ein enorm wichtiger Spieler gewesen. Und kurz so generell zu Ajax in der Saison. Das ist ja sicherlich auch einfach die beste Saison gewesen von Ajax in deren jungen Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren. Habe ich mal einen Vergleich. Du hast gesagt, Real Madrid, das war Liverpool, die gewonnen haben und dann auch der Finalgegner gewesen wären.
Oh ja, gegen Tottenham. Ups, genau. Ja, stimmt.
hat. Das war dieses Handspiel von Sissoko, das das Spiel
Ja,
entschieden hat im
ja.
Finale. Dann glaube ich, Salah den Elfmeter geschossen. Egal, darum geht es jetzt nicht, sondern um Vergleich. Ihr kennt die Spielervergleiche von mir. Jetzt gibt es einen Vereinsvergleich in der Saison eben Ajax gegen Liverpool. Da können wir schon genau sehen, wie stark Ajax eigentlich war. Bei den gesamten Werten nehmen sich eigentlich Ajax und Liverpool nichts. Die sind quasi überall gleich. Wenn wir auf Tore schauen in der Saison, auf Ballbesitz schauen, auf die Zweikampfquote schauen, auf gespielte Pässe, Passquote und so weiter und so fort. Da ist fast alles ein deckungsgleicher Wert. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr interessant. Was bei Ajax aber heraussticht, ist, dass die sehr oft gefoult wurden. Das ist eigentlich für mich immer so ein Wert, der eigentlich in keinem richtigen Zusammenhang steht mit anderen Werten, aber eigentlich immer so ein Wert ist, wenn du oft gefoult wirst, hast du irgendwie spielerische Stärke, spielst schnell, One-Touch und so weiter und so fort. Aber ansonsten, Passquoten lag bei beiden um die 80%, also das ist schon ein sehr ähnliches Spiel, was auch zeigt, mit dieser Mannschaft, die Ajax hatte, hätte man auch Champions League gewinnen können, von der Spielweise her. Ein anderer Vergleich jedoch mit Barcelona, zeigt nochmal auch, da ist auf jeden Fall auch zwischen Spitzenteams ein Unterschied. Barca, ganz anderes Spiel als die Ajax, die spielen viel mehr auf Ballbesitz, viel mehr hintenrum, eine deutlich bessere Passquote, aber auch öfter gefoult worden. Nochmal, da hat Barca diesen schon starken Wert von Ajax nochmal getoppt. Das heißt, starken Wert, es ist halt viel oft gefoult worden. Also es gibt auf jeden Fall, aber auch wenn wir Liverpool vergleichen mit Real Madrid vergleichen, das ist eigentlich bei Ajax schon fast gleich mit den beiden Mannschaften, bei Barca dann eben doch nochmal einen ganz anderen Spielstil. Aber ich bin jetzt ein bisschen abgewichen vom Thema. Weiter geht es mit der Linksverteidigerposition in dieser Elf. Wir analysieren ja die Elf gegen Tottenham, die da gespielt haben, so, das sind so die besten Spieler gewesen. Tagliafico, immer noch bei Ajax unterwegs und immer noch, also er ist einer der besten Linksverteidiger, die es gibt, gerade auch, weil auf dieser Position eigentlich der Markt nicht so groß ist. Aktuell gibt es Gerüchte zu Neapel, zu Chelsea, zu Marseille. In der Vergangenheit war er schon bei Juve im Gespräch, bei Mailand, bei Leverkusen auch als deutschen Verein. Marktwert immer noch bei 16 Millionen Euro, ist mittlerweile schon 29 und spielt quasi schon immer bei Ajax, kam also aus Argentinien. Und ich kann mich auch immer noch an ihn erinnern, als wirklich sehr soliden Außenverteidiger, der eigentlich eher ein bisschen defensiver geprägt war, nicht so ein Guerrero, der immer nach vorne prescht, sondern wirklich auch einer, der defensiv seine Arbeit macht und auch eben beim Trainer auch extrem beliebt ist, weil er kämpft, weil er seine Arbeit macht hinten. Und was sagst du zu Tagliafico als Spieler?
Ja, die letzten Jahre stand er, habe ich ihn immer ein bisschen, ich sag mal, fokussiert. Also vor allem dafür, dass er eine Eredivisie spielt. Er ist mir eigentlich immer aufgefallen, wenn ich irgendwelche Spiele von Ajax gesehen habe, obwohl er eigentlich auch, wie du gesagt hast, einen eher souveräneren Spielstil hat, nicht so wie Guerrero, der immer nach vorne geht. Tagliafico erledigt hinten seine Aufgaben und geht dann auch mal die Linie nach vorne, aber tendenziell eher defensiv, wie auch auf der anderen Seite häufig der Rechtsverteidiger bei Ajax, dazu kommen wir ja auch noch. Ja, jetzt gab es vor allem zuletzt wollte er zu Barcelona und das ist aber geplatzt, also in diesem Winter sogar war das, weil Ajax einfach gesagt hat, nee, wir verkaufen den nicht, obwohl Tagliafico diese Saison gar nicht so viel gespielt hat bei Ajax und trotzdem lässt Ajax ihn nicht ziehen, weil sie gesagt haben, nee, wir brauchen nicht, wir wollen dich nicht ziehen lassen und das war halt eine einmalige Chance, wie er es selbst gesagt hat. Und dann ist er ein bisschen enttäuscht gewesen von Ajax, dass sie ihm so krass den Riegel vorgeschoben haben. Ich meine, nach Barcelona zu einem der größten Clubs der Welt zu wechseln, das will wahrscheinlich jeder mal oder ist von vielen ein Traum. Und wenn der Verein, der Stammverein dann einfach sagt, nee, du gehst da nicht hin, das ist dann schon sehr schade. Kann ich ihn verstehen, ist er ein bisschen frustriert, vor allem weil er bei Ajax momentan nicht so die große Perspektive hat. Jordi Alba ist ja schon sehr alt bei Barcelona, deswegen sollte Tagliafico der Nachfolger von Jordi Alba werden, hat sich jetzt erstmal zerschlagen und wird dann höchstwahrscheinlich auch nicht mehr vorkommen, der Wechsel. Dann in der Innenverteidigung gibt es De Ligt, der Kapitän damals in dem Spiel, obwohl er auch noch sehr jung war, als einer der beiden Innenverteidiger in der Viererkette, ist nach der Saison zu Juventus gegangen, war auch super, er hat sich in den Fokus von quasi allen Top-Vereinen gespielt. Wirklich, da hat Dortmund sich sogar gedacht, haben wir keine Chance, weil er war einfach eine feste Größe, einer der besten Innenverteidiger der Welt, kann man ja sagen, weil es nur in Europa gute Innenverteidiger wirklich gibt. Also einer der besten Innenverteidiger in Europa, das klingt immer nicht ganz so extrem wie in der Welt. Aber auf jeden Fall, ja, super Leistung, extrem stabil hinten immer gestanden, ziemlich groß und kräftig gebaut. Also da gibt es kaum ein Vorbeikommen gegen diesen Verteidiger für einen Stürmer, aber dann, als er zu Juventus gewechselt ist, ging es ein bisschen bergab mit Juventus und auch mit seiner persönlichen Leistung. Natürlich, ich sage jetzt mal, Tiefpunkt war natürlich die rote Karte jetzt im Sommer bei der EM gegen Tschechien, wo er ausgerutscht ist und dann den Ball mit der Hand festgehalten hat, weil sonst möglicherweise Gegentor passiert wäre. Dafür gab es halt glatt rot wegen Notbremse. Das war natürlich unglücklich. Da will ich ihm gar keine Schuld oder sowas zustellen, aber das hat ein bisschen die letzten Jahre bei Juventus und auch damit bei Matthijs de Ligt gezeigt. Und ja, genau, jetzt wird es wieder etwas besser bei Juventus allgemein und auch bei ihm. Aber ja, die letzten Jahre waren halt etwas kritisch. Da wirkte es schon ein bisschen, da wirkt es bei Ajax schon ein bisschen besser noch.
Auf jeden Fall dabei. Er war ja bei Ajax so ein bisschen der Überflieger, der alles konnte, auch in der Abwehr. Unglaublich stark, unglaublich souverän. Der konnte ja über Zweikämpfe, Kopfballspiel, Aufbauspiel, der konnte ja wirklich alles, wie ich gerade schon gesagt habe. Hat auch in dieser Saison, der Junge war 19 Jahre alt und hat in einer Saison 71 Mal gespielt, über wettbewerbsübergreifend, auch Nationalmannschaft und so weiter. Also, das musst du doch erstmal schaffen. Du bist 19, andere gehen vielleicht gerade feiern oder so. Und du spielst 71 Mal Profispiele. Das ist schon unglaublich sehr, sehr stark. Aktuell Marktwert immer noch bei 65 Millionen Euro. Wir haben dazu ein bisschen so in der Vergangenheitsform gesprochen, aber ich würde sagen, er ist immer noch einer der besten Innenverteidiger Europas. Weil natürlich, er war bei Juve, ist nicht mehr so auf dem Radar. Immer so ein bisschen, ja, er war nicht mehr der Überflieger im Spiel. Bei Ajax war er wirklich ein bisschen der Überflieger, der auch aufgefallen ist im Spiel, wenn man sich das angesehen hat. Immer noch bei Juve, Stammspieler, ist nie irgendwie negativ aufgefallen noch in der Zeit. Du hast gerade eine rote Karte angesprochen. Natürlich, das war aber jetzt nichts Bösartiges oder so. Hast du eben auch schon ausgeführt. Von daher, der Ligt ist ja aktuell wieder auch im Gespräch. Zum Beispiel bei Bayern nach dem Süle-Abgang. Beispiel bei Chelsea nach Rüdiger und Christensen Abgängen im Sommer. Bei Barca, bei United, der ist überall im Gespräch wieder. Weil alle wissen, der Junge ist einer der besten Innenverteidiger in Europa, hast du ja gerade so schön gesagt. Und er hat damals nicht umsonst 85 Millionen Euro gekostet. Das ist eine Hausnummer. Ich glaube, er ist dann immer noch mitten in der Top 20 der größten Verkäufe, die es jemals gab. Und der ist erst 22, da sind manche noch in der Entwicklungsphase. Von daher, der kann immer noch ein super Spieler werden. Der kann sich immer noch mal steigern über das, was er aktuell spielt. Jemand, der sich wahrscheinlich nicht mehr so steigern wird, ist sein Kompagnon damals gewesen. Und das ist Davy Blind. Blind, ich weiß nicht, ich denke Blind. Das ist eine niederländische Aussprache. 31 Jahre. Und ich denke, wenn jemand wirklich unter dem Radar fliegt, dann ist es Davy Blind. Entschuldigung. Davy Blind, der. Er ist seit Jahren einfach ein starker Innenverteidiger, kam das von Man United zu Ajax, nachdem er schon vorher bei Ajax ausgebildet wurde. Und der hat immer noch mit 31 einen Marktwert von 13,5 Millionen Euro laut Transfermarkt.de. Und das ist für so ein Alter schon auch ein sehr, sehr starker Wert, ein sehr, sehr solider Wert, dem man auf jeden Fall auch Beachtung schenken muss. Also er spielt immer eigentlich unaufgeregt, auch diese Saison Stammspieler bei Ajax, hat alle Spiele fast mitgespielt. Und zudem fällt mir jetzt eigentlich kein kritisches Wort ein, weil er eigentlich immer dabei ist, seinen Job gut macht. Eigentlich ausgebildet als Linksverteidiger, spielt natürlich auch schon seit Jahren Taya Fico. Deswegen ist er so ein bisschen notgedrungen Innenverteidiger bei Ajax. Aber unaufgeregt, nicht unbedingt der Torgefährlichste, wenn er ab und zu mal ein Tor macht. Aber ist vielleicht noch interessant, gerade auch mit der Sache mit Eriksen ist er auch ein bisschen in die Medien gekommen, weil er auch einen Defibrillator implantiert hat. Das heißt, er kann zum Beispiel nicht mehr nach Italien wechseln. Aber muss er auch gar nicht, kann Niederlande so spielen. Das wird so erlaubt und bei dem würde ich kein schlechtes Haar lassen. Was sagst du, Bjarne, zu Daily Blind?
Ja, er ist vor allem ein Sportsmann, glaube ich, und einer, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Und auch wenn er ein bisschen Tempodefizite hin und wieder hat, weil er nicht der Schnellste ist, ist er trotzdem auf der Linksverteidigerposition diese Saison gesetzt. Wir haben es beide eben anders irgendwie gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er der ist, der Taliafico diese Saison so halb verdrängt hat von der Linksverteidigerposition, weil er einfach ja noch solider performt diese Saison und er will nicht wechseln und mit den 31 Jahren braucht er das auch nicht mehr, denke ich. Ich denke, wenn er jetzt seine Karriere erst bei Ajax und dann vielleicht noch bei sowas wie Utrecht oder so beendet, dann ist er da auf der sicheren Seite. Kommt ja auch aus den Niederlanden, von daher in seinem Heimatland zu spielen, ist ja meistens nichts Schlechtes. Aber du meinst, er ist unterm Radar und das liegt halt auch daran, dass er in der Eredivisie schon quasi immer spielt. Er war zwischendurch mal bei Manchester United für 4 Jahre tatsächlich, war da auch irgendwie unterm Radar, hatte ich das Gefühl. Also ich habe ihn da irgendwie nie bemerkt. Aber jetzt ist er bei Ajax irgendwie, ist halt auch Verteidiger, ne? Und so defensiv, wie er als Linksverteidiger spielt, merkt man ihn halt eigentlich kaum. Gut, dann kommen wir zum Rechtsverteidiger. Mazraoui aus Marokko war beim Afrika Cup dabei, ist das Pendant halt zum Linksverteidiger, entweder Talia Fico oder Daily Blind, ist diese Saison gesetzt und vielleicht auch wegen mangels Konkurrenz. Da gibt es noch auch junge Talente, wie zum Beispiel Rensch. Kennen wahrscheinlich die meisten nicht, weil er halt auch noch ein junges Talent ist, aber der war damals auch noch nicht im Verein und da war Masraoui auch gesetzt wie heute, auch erst 24 Jahre. Vielleicht kommt noch der Abgang in die große, weite Welt. Wer weiß, aber ist schon seit 2006 bei Ajax Amsterdam, hat das Potenzial, vielleicht zur Legende zu werden in Amsterdam, einfach als immer souveräner Rechtsverteidiger. Schauen wir mal, wie seine Karriere läuft. Ist auch nicht der spektakulärste Spieler. Da setzt Ten Hag auf sichere Außenverteidiger. Aber er geht auch hin und wieder mit nach vorne. Ist nicht zum Beispiel so defensiv wie Daily Blind, wenn er Linksverteidiger spielt.
Ja, also auf jeden Fall nicht. Du hast eigentlich schon perfekt zusammengefasst, da hattest du die letzten beiden Jahre so ein bisschen zu kämpfen. Auch weil es eben junge Konkurrenz gab, zum Beispiel Sergiño Dest, der im Gedächtnis sein. Der war halt einer, der Konkurrent war auf der Position, aber er hat sich auch nicht beschwert. Er spielt diese Saison schon die ganze Zeit locker durch. Ist wie gesagt nicht der Torgefährlichste, ist auch nicht der Top-Vorlagengeber. Aber Ajax braucht es auch gar nicht, aufgrund auch dieses 4-3-3-Systems, dass er auch wirklich mehr die Mittelfeldspieler in die Pflicht nimmt und nicht irgendwie schnelle Außen fordert oder so, der kann es eigentlich unaufgeregt spielen. Ja, auch was Gerüchte angeht, eigentlich relativ wenig. Mal der BVB, wie halt ganz oft im Gespräch. Natürlich, die großen Namen sind alle da, aber schon überall No Deal. Also da kann Ajax sich, glaube ich, ruhig ein bisschen zurücklehnen. Der wird auch, wenn du mit 24 immer noch bei Ajax geblieben bist, trotz dieser guten Ausbildung, trotz dieses hohen Marktwerts, den er gerade aktuell auf seinem Top-Niveau hochgehoben hat, dann kannst du euch sicher sein, der Spieler bleibt auch bei dir, solange nichts passiert. Kann man eigentlich nicht so viel zu sagen, weil er einfach dieses Unaufgeregte mitbringt. Einer, der nicht so unaufgeregt ist, sondern wirklich ein Wirbelwind war in dieser Saison, das ist Frankie de Jong, aktuell bei Barcelona. Und ich denke, de Jong, wenn wir auf die Leistungsdaten dieser Saison 18, 19 schauen, der hatte genauso viel, fast genauso viel gespielt wie De Ligt, war auch einer dieser beiden, das waren die beiden Topstars dieser Mannschaft, De Ligt und de Jong, weil die beiden einfach unglaublich gespielt haben. De Jong war als kreativer Kopf im zentralen Mittelfeld unterwegs. Nicht immer unbedingt offensiv, aber auf jeden Fall kreativ. Er konnte diese Pässe spielen. Er konnte auch diese Übersicht mitbringen, die auch bei Barca, die aktuell schon immer mitgebracht hat. Marktwert mal von 90 Millionen Euro gehabt. Natürlich bei Barca auch, wie De Ligt bei Juve, ein bisschen unterm Radar. Er hat zwar immer gespielt, ist auch Stammspieler bei Barca, da auch auf mangels Alternativen, weil er auch so teuer war. Aber der war immer unaufgeregt bei Barca, hat auch irgendwie nie irgendwie Probleme gehabt. Es gab ja immer Gehaltsstress und so weiter. Da haben wir schon auch gestandene Profis wie Piqué und Jordi Alba in Verlegenheit gesehen, aber eigentlich von De Jong hast du nie was gehört. Immer sein Spiel gemacht. Weil er eben nicht dieser offensiv gefährliche Spieler ist, hörst du eigentlich noch nicht mal so viel von ihm. Hat aber trotzdem damals auch 85 Millionen Euro gekostet. Also da kann man eigentlich nicht so viel zu sagen. Also natürlich, der Spieler ist super aufregend, hat super guten Fußball gespielt. Ich bin schon, was du zu ihm sagst, was seine Meinung ist. Also ich bin Fan von ihm.
Ich auf jeden Fall auch. Ich habe sogar beim 2:8 damals gegen Bayern, viele werden sich erinnern, ich glaube, es war auch ein Halbfinale in der Champions League. Auf jeden Fall ist auch egal, wann es war, aber als Barcelona gegen Bayern gespielt hat vor ein, zwei Jahren und sie 2:8 verloren haben, habe ich wirklich gedacht nach dem Spiel, Frenkie de Jong hat gut gespielt, weil er einfach trotzdem so eine Sicherheit ausstrahlt und so eine Ruhe und das, obwohl er so jung ist, noch auch 24. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen und gefällt mir immer wieder gut. Erzielt viele, wenn er Tore erzielt, sind es meistens sehr wichtige, weil ich weiß gar nicht, wie er das schafft, so. Aber er ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Axel Witsel bei Dortmund. Den werden viele noch mehr vielleicht auf dem Schirm haben, weil er halt in Deutschland spielt. Und dann offensiv kann er auch immer wieder Nadelstiche setzen, aber vor allem ist er für die Ruhe im Mittelfeld und für das Passspiel zuständig und kann es auch super Schnittstellpässe spielen. Wurde ein bisschen als Nachfolger von Andrés Iniesta, glaube ich, geholt, weil die vom Spielstil relativ ähnlich sind. Genau, und bei Ajax, du hast es gesagt, Überflieger der Saison. Also ich bin auch ein Riesenfan von ihm. Und an seinem Nebenmann, Lasse Schöne, ein ähnlicher Spielertyp in ganz anderem Alter. Aber auch an allen anderen Spielern quasi sieht man, dass Ajax viel durch die Mitte gespielt hat. Also wirklich relativ wenig über Außen. Dazu kommen wir auch noch. Also, wenn man sich die Außen anguckt, Tadic und Ziyech, beide nicht die Flügelflitze, sondern eher die, die ins Zentrum ziehen können und von da aus selbst Tore zum Beispiel erzielen können. Und auch das Mittelfeld, kein richtiger Sechser, sondern eher zwei Achter, die beide eher offensive Qualitäten und nicht so Abräumerqualitäten haben. Und dafür die Außenverteidiger etwas defensiver, weil vielleicht im Zentrum einer fehlt. Und genau, Lasse Schöne daneben, neben Frenkie de Jong, schon etwas fortgeschritteneren Alters. 35 ist er mittlerweile, spielt nur noch beim NEC Nijmegen, auf jeden Fall auch in der niederländischen ersten Liga, aber eher etwas tiefer in der Liga. 35 Jahre ist er schon alt, wie gesagt. Ist vom Spielstil eher der klassische Achter, also dass er läuft, viel laufen kann vor allem und dann auch vorne mal ein Ding reinmachen kann und hinten aber dann auch retten kann. Also Frenkie de Jong ist ja der Spielmacher, der klassische Achter gewesen, also Box-to-Box-Spieler. Genau, das ist Lasse Schöne. Zwischendrin waren noch bei Genua und bei Heerenveen, ist beides nicht so glücklich geworden. In 2019 ist er weggegangen nach Italien zu Genua und dann nach wiederum 1,5 Jahren nach Heerenveen, auch in der niederländischen Liga. Und jetzt lässt er irgendwo seine Karriere ausklingen, auch in den Niederlanden oder dann irgendwann in Dänemark, weil er ist eigentlich Däne. Ja, schau.
Ja, zu schön hast du eigentlich gerade schon die relevantesten Daten abgezählt. Damals hast du jetzt gerade ein paar unschöne Abschiede. Das war eben diese Geschichte in Italien bei Genua. Das ist etwas unschön geworden, weil also angeblich der Sportdirektor bei Genua ist ein bisschen geflohen. Also hat sich geflohen, natürlich nicht. Er ist der Sportdirektor. Er hat Schöne weggeschickt, weil sein Einfluss zu groß war im Team. Der ist halt einfach auch so ein bisschen so ein Alpha-Tier. Also nicht Alpha-Tier, aber ein einflussreicher Spieler, ein Mentalitätsspieler, der Spieler mitreißen kann, überzeugen kann. Und das hat eben auch dann perfekt umgesetzt bei Genua. Wie gesagt, der Sportdirektor, er ist wahrscheinlich unzufrieden mit ihm, Streit gehabt und dann gesagt, komm, er soll lieber gehen zu Nijmegen, wieder zurück in die Niederlande, dann zu Heerenveen erstmal, dann zu Nijmegen. Und damit ich ihn los bin. Und ja, der ist ja ein bisschen so die Personifikation von unaufgeregtem Spiel. Du hast gesagt, er macht mal ein Tor vorne. Aber da ist ja auch nicht sonst so viel los. Natürlich, der hat auch seine Erfolge, aber der ist wirklich auch ein Typ, ähnlich wie De Jong. Die haben sich eigentlich schon relativ gut ergänzt, da auf der 6. oder 8. Position. Da ist halt einer mal nach vorne gegangen, hat einmal nach vorne den entscheidenden Pass gespielt. Das sind eigentlich auch mehr alle so drei Spieler, die Pre-Assist spielen. Ja, die spielen nicht den direkten Pass, nicht direkte Flanke, sondern die spielen den Pass vor der Flanke, vor dem Assist. Das sind die Spiele, die eigentlich für mich am wichtigsten sind im Spiel. Natürlich, am Ende werden immer die Torschützen gefeiert, am Ende werden immer die Assistgeber gefeiert, aber eigentlich die Pre-Assist machen, die Pre-Pre-Assist machen, das sind meistens die Pässe oder die Spieler, die es am besten machen. Also es gibt dutzende Beispiele auch in der Bundesliga. Schaut euch mal an, wenn ein Tor entsteht, wer das Tor einleitet, wie das eingeleitet wird. Meistens auch aus der Abwehr ein langer Ball. So, und am Ende spricht niemand darüber, wie perfekt dieser Pass von dem Verteidiger gespielt wurde. Am Ende spricht niemand darüber, wie perfekt dieser Überblick war vom Mittelfeldspieler, der den Pass in die Tiefe gespielt hat. Am Ende spricht niemand mehr über sowas, obwohl das das Wichtigste ist, dass du als Fußballer auf den Platz bringen kannst. Ist zumindest meine Meinung. Und das hatte eben Lasse Schöne in Perfektion. Da kann es immer noch nicht umsonst. Ist ja dänischer Nationalspieler gewesen. Spielervergleich steht an. Bei Dusan Tadic. Erstmal ein bisschen Information zu Dusan Tadic. Ja, der eigentlich auch schon seit Ewigkeiten bei Ajax Amsterdam unterwegs, 33 mittlerweile gelernter Linksaußen. Aber auch Mittelstürmer kann er ausspielen. Und ja, der eigentlich auch so ein bisschen die Personifikation, das eben schon angesprochen, die beiden Außen von Ruhe. Starker Assistgeber, diese Saison schon 16 Vorlagen, 8 Tore. Der ist immer gefährlich. Eigentlich in der Saison, die er gespielt hat, ist er immer gefährlich. Letzte Saison in 63 Einsätzen, 24 Tore und 31 Vorlagen. Der kann eigentlich in jedem Spiel einen Assist abliefern. Und der spielt eigentlich auch immer, trotz seines Alters. Selten verletzt, immer gefährlich und macht ihn einfach zu einem der wertvollsten Spieler bei Ajax. Ich war eigentlich schon immer auch ein Fan von ihm, weil er es immer reingehauen hat und auch in meinen Champions League Gruppenphasen eigentlich auch immer in der Champions League richtig gut spielen konnte. Mittlerweile von Alea ein bisschen abgelöst hat, Topstar bei Ajax, aber natürlich auch muss einer auch Alea beliefern können mit Pässen, mit Bällen und das kann einfach ein Dusan Tadic sehr, sehr gut. Und jetzt kommt der versprochene Spielervergleich. Wir gehen die Saison 18-19 zurück, vergleichen Dusan Tadic mit Sadio Mané. Mané hat ein Spiel mehr gemacht, muss man dazu sagen. Ist ja bekannt. Und Tadic ist nun mal schon im Halbfinale rausgeflogen. Vergleich insofern, Tadic hat in dieser Saison mehr Tore gemacht in der Champions League als Mané. Es geht nur um Champions League-Spiele, weil das ein bisschen vergleichbar ist. Tadic mit 37 Torschussvorlagen und Mané hat dann nur 16. Das heißt, Tadic ist wirklich bei diesen Vorlagen, was es angeht, unglaublich stark mit dabei. Er ist ein Spieler, der wirklich auch Richtung Zentrum zieht, weil er eben auch diesen Mittelstürmerinstinkt hat und dann diesen Pass spielen kann. Ja, er spielt einfach, er ist ein Spieler, der immer eingebunden ist, stärker als Mané sogar. Beide spielen 4-3-3-System, aber Tadic ist immer noch mehr in diesem Zentrumspiel mit eingebunden, weil er noch einfach wichtiger ist. Passquote mit 75% ist nicht so stark, aber ein vernünftiger Wert, hat Mané auch nur 1% besseren Wert. Zweikampfquote ist schlecht, nur 39%, hat Mané schon mal deutlich einen besseren Wert mit 46%. Ja, aber er zeigt einfach, dass er dort gute Werte hat. Er ist einer, der immer gut im Spiel integriert ist, immer wieder diese Torschussvorlagen geben kann. Torschüsse, wie gesagt, da hat man nie sogar die Nase vorne, weil er tatsächlich weniger den Zug zum Tor sucht. Er macht die Tore, aber ist einfach der, den du irgendwie brauchst. So, er ist der Robin bei Batman, ein bisschen so wie Reus und Aubameyang. Da war ja Reus eigentlich auch, der hat zwar Tore gemacht, aber hat eigentlich mehr beliefert. Und ich denke, so ein ähnlicher Typ wie Reus ist auch Dusan Tadic. Und jetzt hast du erstmal was zu ihm sagen.
Ja, ich fand den Spielervergleich sehr interessant, weil da sieht man auch, dass Tadic eine sehr, sehr gute Übersicht hat, ein sehr, sehr gutes Spielverständnis in die Mitte zieht, wie du auch gesagt hast, wegen halt vielleicht auch seinem fehlenden Tempo, muss er das irgendwie in der Mitte wieder zurecht machen, also zurechtrücken, dass er halt trotzdem wichtig ist für das Team und nicht außen in der Linie klebt, weil das ist nicht sein Spielstil. Da kann er sich auch nicht so gut durchsetzen, weil er nicht diese extreme Dynamik hat, aber er kann auch super Pässe spielen. Er kann, ja, man sieht diese Saison, in der Saison, Ajax hat sehr, sehr viele Ballbesitzspieler. Und das hat auch Ten Hag, natürlich in der Eredivisie ist es wichtig, dass sie Ballbesitz haben, weil sie da das beste Team sind. Und das haben sie auch versucht, in der Champions League weiter rüberzubringen. Genau, Tadic war halt super für dieses Ballbesitzspiel, muss man sagen. Genau wie auch Donny van de Beek, De Jong und Schöne. Also, die haben das wirklich alle sich zusammen vereint, dazu Blind in Innenverteidigung und De Ligt, also auch sehr zwei sehr spielstarke Innenverteidiger. Dusan Tadic war sogar quasi ein Neuzugang vor der Saison, also es war seine erste Saison für Ajax, also doch nicht so ewig in Ajax dabei. Vorher war er auch auf der Insel beim FC Southampton, weil du ihn mit Mané verglichen hast, habe ich gedacht, finde ich, ist das ganz interessant, dass er auch in Southampton gespielt hat oder auch 134 Premier League-Spiele gemacht hat. Also er hat auch Auslandserfahrung, ist nicht nur in der Eredivisie gewesen, ist ja auch Serbe, da kommt man jetzt nicht unbedingt direkt in die Eredivisie, auch wenn er schon vorher, bevor er zu Southampton gegangen ist, also vor 2014, schon in Groningen zum Beispiel war. Nächster Spieler, auch wieder, wobei den würde ich jetzt nicht sagen, ähnlicher Spielertyp, er ist ein bisschen beweglicher und ja, auch vor allem jünger, Donny van de Beek, haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Steht auch für das sehr, sehr starke Mittelfeld in den letzten Jahren. Also, er ist auch weggewechselt von Ajax, aber eine Saison später, also er ist noch eine Saison bei Ajax geblieben nach dem Champions League Halbfinale und ist dann zu Manchester United gewechselt, wo er, nee, er ist zu Real gewechselt und wurde dann an Manchester United verliehen, weil er bei Real erst nicht glücklich wurde und dann bei Man U auch nicht. Jetzt spielt er bei Everton, ist mit Everton in der Krise momentan. Weil zuletzt hat Everton zum Beispiel gegen Newcastle verloren, gegen den vorher 19. oder 18. der Premier League, ist jetzt selbst nur noch 16. irgendwie 3 Punkte vom ersten Abstiegsplatz. Also läuft nicht so rund seit dem Abgang von ihm von Ajax Amsterdam. Und das, obwohl er eigentlich ein super technisch veranlagter Spieler ist. Entschuldigung dafür. Ja, und super beweglich ist, auch eine gute Übersicht hat, auch gut für dieses Ballbesitzspiel ist, Kreativkopf. Also er vereint das Offensive. Defensiv habe ich immer das Gefühl, dass er nicht ganz die volle Überzeugung hat, mit zurückzuarbeiten. Er ist vielleicht so der klassische Zehner, der so ein bisschen rumheult, wenn es um Körperlichkeit geht, aber sonst einfach ein Superspieler ist. Ja, genau. So kann man ihn, denke ich, ungefähr beschreiben.
Ich bin eigentlich auch von der Entwicklung von Donny van de Beek ein bisschen enttäuscht. Ich habe eigentlich gedacht, dieser Junge wird mal ein richtiger Top-8er, 10er, je nachdem, wo man ihn erst einordnen möchte. der, ich sage eigentlich, der rockt das später, wenn er zu United geht. Natürlich, Manchester United ist eigentlich nicht so die beste Station für ihn gewesen, weil unruhiges Umfeld, hohe Erwartungen, die du immer hast bei United, der war eigentlich auch immer, wo ist ein Stammspieler in der Pflicht, bevor er dann später diesen Status verloren hat. Und ja, dann geht es eben auch schnell in falsche Richtungen. Und jetzt bei Everton, das nächste Team, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, weil eigentlich, also es geht nicht um Everton jetzt in dieser Folge, aber ich finde, Everton hatte vor dieser Saison, habe ich gesagt, die haben die besten Voraussetzungen, um wirklich was zu bewegen in dieser Premier League, und dann haben die es so verkackt, verstehe ich irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall, Van de Beek, nochmal zu dieser Saison zurückzukommen, was der da gespielt hat, auch der natürlich wieder ähnlich in dieser Schublade wie De Ligt und De Jong, noch Schublade eigentlich darunter, auch wenn ich eigentlich immer in derselben gesehen habe, ist eigentlich von den Werten, von den Marktwerten einer darunter. Dennoch in dieser Saison 17 Tore, 13 Vorlage als Achter, das sind Top-Werte. Von daher, der ist torgefährlich, der hat auch wirklich auch mal diese Übersicht. Er ist nicht dieser Pre-Assist-Spieler, er ist eigentlich der Assist-Spieler. Wer dann wirklich diesen Pass bekommt an von Schöne oder De Jong und dann diesen entscheidenden letzten Pass spielen kann. Das ist eigentlich der Typ, Spielstil ein bisschen von De Jong, von Van de Beek, Entschuldigung. Der kann aber auch diese Pre-Assists machen, macht er auch eigentlich sehr gut. Wie gesagt, von der Wicklung bin ich etwas enttäuscht. Er hat auf jeden Fall damals eine Rolle, die nicht kleinzureden ist. Auch Hakim Ziyech hatte eine Rolle, die nicht kleinzureden ist. Aktuell bei Chelsea ja unter Vertrag, und da läuft es etwas holprig, sagen wir es mal so. Immer noch Marktwert von 35 Millionen Euro bringt er auf die Waage. Und ja, auch der war bei Ajax. Ich fand ihn auch immer einen sehr spannenden Spieler, weil der auch wirklich einer, wir haben über Tadic gesprochen oder über Van de Beek, De Jong, die sind technisch auch sehr fein, aber ich denke, Hakim Ziyech ist auf jeden Fall der Spieler im Ajax-Kader von damals, der am technisch feinsten agiert hat und also Ziyech ist eigentlich der Spielertyp, der wirklich diese Assists drauf hatte und auch Tore drauf hatte. Der konnte ein schönes Tor nach dem anderen spielen, der konnte ein Assist nach dem anderen auflegen, und diese Werte zeigt auch einfach, ja, in seinen Statistiken, der ist einer, der bringt die Zahlen einfach auf den Punkt, auf die Waage. Ja, bei Chelsea aktuell, selbst da, wo er aktuell ein bisschen in der Krise ist, bringt er die Zahlen auf die Waage, in 13 Spielen 5 Scorer-Punkte gemacht. Das ist ein vernünftiger Wert für jemanden, der eigentlich nur Auswechselspieler ist. Von daher, ich bin Fan von ihm. Ich denke auch, er ist ein bisschen der Spieler mit Zentrumsbezug, was du eben auch schon gesagt hast, was er eigentlich auch Tadic hat. Auch er ist der Spieler, der eigentlich immer gerne ins Zentrum zieht. Bei Chelsea sind die Außen eigentlich etwas weiter nach außen gerissen als bei Ajax. Aber ich denke, Ziyech, der ist auch noch jung, der hat auch noch mit 28 theoretisch noch ein bisschen Potenzial, ein bisschen seiner besten Fußballerjahren. Ich würde jetzt sagen, Chelsea ist nicht die richtige Station für ihn, aber Vertrag geht noch bis 2025, da ist wahrscheinlich nicht mehr viel zu machen. Du noch zu Ziyech.
Ja, genau, er hat halt bei Amsterdam auch auf mich sich aufmerksam gemacht, wie viele Spieler, und ist dann auch erst 2020 wie Donny van de Beek zu Chelsea dann gegangen. Van de Beek dann halt nach Real, aber ist vergleichbar. Er ist halt Linksfuß oder zumindest hat er einen sehr, sehr guten linken Fuß, deswegen kann er häufig in die Mitte ziehen, so ein bisschen den Arjen Robben machen, ins lange Eck, in Winkel. Viele Fernschusstore sieht man von ihm immer mal wieder, also hört man von wirklich schönen Toren von ihm, und er ist halt einfach auch mit einem sehr großen Talent und einem sehr feinen Fuß gesegnet. Und ja, ist auch deswegen irgendwie zurecht zu Chelsea gekommen. Ist natürlich, ja, bei Chelsea läuft es noch nicht ganz so rund, wie bei relativ vielen Spielern. Also Havertz oder Werner zum Beispiel, die Positionskonkurrenten von ihm sind, läuft ja auch nicht so ganz rund. Da hat Chelsea noch ein bisschen Nachholbedarf, obwohl Thomas Tuchel mit Chelsea die Champions League gewonnen hatte letzte Saison. Das lag dann, fand ich, aber eher an Spielern wie Kanté oder Rüdiger oder, ja, was weiß ich, oder Jorginho war auch meiner Meinung nach ziemlich stark. Da wurde ja ein bisschen diskutiert, aber ich fand ihn sehr stark. Also, es lag vor allem an der Defensive, fand ich. Egal. Gehe ich zum nächsten Spieler relativ zügig, und das ist noch Kasper Dolberg, der letzte, der Startaufstellung gespielt hat im Finale. Und der ist jetzt beim OGC Nizza. Ist halt jetzt die Frage, ob das so ein riesen Karrieresprung ist im Vergleich zu Ajax Amsterdam. Zumindest spielt er bei Nizza nicht Champions League. Bei Ajax Amsterdam hätte er das jetzt mehrfach gemacht. Aber trotzdem, er hat auch bei der EM im Sommer gezeigt, dass er absolutes Topstürmerpotenzial hat. Hat geknipst am Fließband. Und das tut er auch bei Nizza, ist da Stammspieler. Letztens war mal so eine Szene von ihm rumgegangen, da hat er vom leeren Tor direkt nacheinander irgendwie vorbeigeschossen oder den Torwart angeschossen oder sonst wie. Das, vielleicht wissen die Zuhörer, was ich meine. Das ist normalerweise natürlich also ist kein Normalfall bei ihm. Er ist normalerweise sehr sicher, gute Kopfballtechnik, 1,87 groß und er kann halt auch einfach Bälle verwerten. Das ist so seine größte Stärke und das sollte man auch als Nummer 9 machen, denke ich.
Also von Lollberg bin ich eigentlich, du hast ja ein bisschen gelobt, ich bin eigentlich von ihm ähnlich wie bei Van de Beek enttäuscht. Bei Van de Beek habe ich immer das Riesenpotenzial gesehen, bei Lollberg habe ich es eigentlich zu keinem Zeitpunkt gesehen, weil er nie die Werte hatte, die einen, ja, die so einen Stürmer ausgemacht haben. Er war irgendwie mal ein bisschen der Stoßschirmer, ähnlich vielleicht vom Typ Haaland, so im Vergleich. Aber er hat eben diese Torwerte gehabt, wie der Typ Haaland, hat eigentlich auch gute Veranlagungen, Dolberg und nicht so typisch, ich denke, da war das der Ruf des Geldes, weil Lollberg hatte viele Angebote, er hatte viele Möglichkeiten, zu Vereinen zu gehen. Wenn wir mal das ist ja eine Gerüchteliste durchgehen, dann sehen wir da allerhand Namen: Juventus, Mailand, Real, Madrid, Arsenal, Neapel, Borussia Mönchengladbach und so weiter und so fort, Dortmund auch. Aber er hat am Ende, glaube ich, den Zeitpunkt verpasst, in dem er wirklich mal eine gute Saison gespielt hat. Aber ich glaube, er ist am Ende auch ein One-Season-Wonder leider, weil ich denke, er hat immer noch dieses Potenzial, ein sehr guter Stürmer zu werden. Aber ich sehe aktuell, aber ich sehe in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, eigentlich nie so richtig, dass er mal einer in der Kategorie Haaland werden kann. Weil ich finde, da fehlt immer dieses Stückchen bei Dolberg. Er strengt sich an, er ist bemüht, er ist kein Spieler, der abgehoben ist oder ähnliches. Aber ob wir auf Nizza schauen, in 19 Einsätzen, 6 Saisontore, kein schlechter Wert. Aber jetzt eben auch nichts, was ein Riesentalent ausmacht. Ja, oder was ein Transferwert von 30 Millionen Euro oder sowas rechtfertigen würde. Und jetzt ist er damals für 20 Millionen Euro gegangen. Und ich denke, da ist er auch gut beraten im Europa League-Feld. Da gehört er schon hin. Und da kann er, glaube ich, auch seine Leistungen kontinuierlich abrufen, ohne das Feuerwerk zu spielen. Noch ein Wort zum Trainer von damals. Du hast ihn auch schon ein bisschen kurz angesprochen. Erik ten Hag, der auch ein bisschen umworben ist von verschiedenen Vereinen und auch ein bisschen liebäugelt mit einem Wechsel aus Amsterdam. Weil natürlich, denke ich, auch als Trainer, du alle wissen, dass du qualitativ richtig gut bist. Und das weiß auch Ajax, die wollte ich dich deswegen behalten. Aber ich denke, er hat jetzt so viele talentierte Spieler gesehen, so viele Top-Saisons auf den Teppich zaubern können. Und jetzt kann er auch irgendwann mal sagen, ich gehe zum Top-Team, gehe mal aus dieser Talentmasche weg. Das ist jetzt Leipzig so ein bisschen die nicht richtige Station, weil das natürlich auch wieder so die nächste Talentmaschine wäre. Aber ich glaube, der ist auch einfach eine Mannschaft, er würde es Mannschaft passen, die schnell Fußball spielt, auch die spielen möchte. So ein Leverkusen, natürlich auch Leipzig dann am Ende werden eine gute Station für ihn, weil es macht einfach Spaß, den Fußball von Ten Hag zu sehen. Es ist immer auch viele Tore ausgelegt und ich habe eben schon gesagt, die Vergleiche mit Liverpool oder Real, das ist auf jeden Fall auch Champions League Niveau. Das ist auch ein Niveau, das richtig, richtig gut ist international.
Ja, ich habe, denke ich, schon was zu Erik ten Hag gesagt. Ich bin auch ein großer Fan von ihm. Auch bei Dortmund war er ja im Gespräch, als dann, glaube ich, Lucien Favre letztendlich gekommen ist. Also seit Jahren macht er gute Arbeit, ist 2017 von Utrecht gekommen und hat unter anderem dieses Halbfinale zu verantworten, wo Ajax auch gut aufgetreten ist, 2 zu 0 geführt hat und dann halt trotzdem 2 zu 3 verloren hat in der Nachspielzeit. Na gut, kurz noch. Ein oder zwei Spieler von der Bank, ich finde, die müssen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber unter anderem Hüntelaar hat da gespielt in dem Jahr noch, war natürlich auch da schon fortgeschrittenen Alters, ist danach nochmal zu Schalke zurückgegangen in der Abstiegssaison, konnte da aber auch nicht mehr viel dran ändern, dass sie abgestiegen sind. Und Daley Sinkgraven, ein anderes Talent, wurde eingewechselt in der 67. Minute für Dolberg damals, um die Führung abzusichern. Hat dann, wie wir wissen, nicht geklappt, aber ja, bei Leverkusen ist er mittlerweile unter Vertrag. Hatte eine relativ schwerwiegende Verletzung und ist auch sonst nicht wirklich so gefragt bei Leverkusen. Aber man kennt ihn, höchstwahrscheinlich kennt ihr ihn auch, oder wahrscheinlich, je nachdem, wie gut ihr euch mit Fußball auskennt. Bei Sinkgraven ist jetzt auch nicht der auffälligste Spielertyp, aber bei Leverkusen auch ein sicherer Mann, vor allem passstark für einen Linksverteidiger und auch er sehe ich noch halbwegs Potenzial, sich durchzusetzen.
Ja, ich denke, auch nicht mehr groß zu den Auswärtsspielern sagen, du hast eigentlich schon das ganz gut wiedergegeben. Von daher bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, also wie ich gesagt habe, Instagram, denkt daran, das Nähkästchen des Fußballs heißen wir dort. Unser Shop ist dort auch in der Bio verlinkt. Und ansonsten abonniert den Spotify-Kanal, hört euch auch gerne unsere alten Folgen an. Und dann hören wir uns am nächsten Mal. Oder gerne.
Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin dabei.
Nee, du wirst entlassen nach der Folge.
Oh.
Okay.
Dann verabschiede ich mich erstmal von euch allen. Vielleicht kriege ich ja Lennart noch überredet, dass ich doch noch weiter mitmachen darf. Haut
Ciao.
rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.